Ah, das sind Fragen, da würde ich am liebsten jetzt darüber reden, aber ich will, genau, da kann man gerne noch auf mich zukommen, dass ich noch ein bisschen, falls jemand Fragen hat zu Hoffnungsträger, dann teile ich das gerne. Aber ich möchte mit uns gemeinsam in eine biblische Geschichte hineinschauen und die habe ich mal überschrieben mit Und dennoch leuchtet der Stern oder Was gibt Zuversicht? Ich möchte in die Geschichte vom Stern zu Bethlehem reinschauen. Aber dieses Dennoch muss man da stark machen. Biblische Zuversicht ist kein Alltagsoptimismus, so nach dem Motto, wird schon wieder gut werden, muss ja irgendwie. So funktioniert biblische Zuversicht nicht, sondern die Kraft der biblischen Hoffnung, die Kraft der Zuversicht, die wir in Jesus Christus haben, sie kommt daher, dass sie sich der Realität absolut stellt, dass sich dem Dunkel stellt. Mit Dunkel können wir einiges anfangen. Draußen wird es gerade dunkler, es wird kälter, teilweise neblig, die Sicht ist eingeschränkt. An einem Schultag hat mein Sohn, der verlässt natürlich früh morgens das Haus, noch als erstes von uns allen, und an einem Tag hat er so lange Unterricht, dann kommt der abends nach Hause, wenn es wieder dunkel ist. Der geht, wenn es dunkel ist, und kommt, wenn es dunkel ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dir langsam das Dopamin fehlt, weil du sagst, das Vitamin D irgendwie mit dem Sonnenlicht, das wird weniger. Unsere geflüchteten Bewohner, die sind in den ersten Wintern in Deutschland immer verwundert. Aber warum haben sie so wenig Energie? Warum sind sie so müde? Warum wollen sie eigentlich nicht viel machen? Ja, willkommen in Deutschland. Also ich habe da eine gute Nachricht für dich. Weihnachten naht und dann wird es auch wieder heller. Ja, aber es ist dunkler, kälter und die Sicht, die wird eingeschränkter. Und das ist jetzt leider nicht nur draußen das Wetter oder das Sonnenlicht, sondern wenn man sich so unterhält, fragt man sich, was gibt da einem eigentlich Zuversicht? Ich will jetzt nicht zu tief irgendwie in all diesen Dingen da rühren, sondern doch ein paar Dinge berühren, von denen ich glaube, die gehen uns alle an. Wenn unsere Regierung in Zerbruch liegt, in Frankreich hat genauso Probleme, rundherum erstarkt der Nationalismus und alle scheinen nur auf sich zu schauen und abzugrenzen. Und dann haben wir einen Krieg nach dem anderen, der irgendwie an Dynamik gewinnt und nicht an Dynamik verliert, wo Geschwindigkeit erhöht wird und nicht gebremst wird. Schwierig. Das sind, wenn man so einen Blick hinauswirft, und dann kann man natürlich noch den Blick hineinwerfen in die eigene Lebenswelt, dass es dunkel ist, kälter, Menschen ziehen sich zurück und man kann doch wirklich behaupten, wir leben in unsicheren Zeiten. Und genau darauf muss man schauen, wenn man von der Bibel her, von unserem Glauben her, Zuversicht und Hoffnung gewinnen will. Die biblische Hoffnung, die biblische Zuversicht, der biblische Glaube ist ein alltagsnaher Glaube. Er entwickelt seine Kraft im Alltag. Und deswegen heißt es für Christen und Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, ihr Glaube, ihr soll alltagsgesättigt sein oder ihr Alltag sollte glaubensgesättigt sein. Aber das gehört eben beides zusammen, dass man hier den Blick hineinwirft. Und so möchte ich in diese Geschichte mit dem Stern zu Bethlehem schauen, mit uns gemeinsam, mit diesem Fokus, was gibt uns Zuversicht? Und eigentlich möchte ich es deutlich machen, dieser Stern, der da aufleuchtet, er ist ein Versprechen Gottes, dass sein Licht leuchten kann, egal wie dunkel es ist. Sein Licht kann leuchten, dennoch. Da möchte ich einfach mal in diese Geschichte hineinsteigen. Wir finden sie im Matthäusevangelium Kapitel 2. Und da heißt es, und als Jesus in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes zur Welt gekommen war, da kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Aufgang gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Als der König Herodes davon hörte, geriet er in Aufregung und ganz Jerusalem mit ihm. Jetzt ist das unglaublich spannend. Matthäus ist ein genialer Geschichtenschreiber und sein Evangelium bringt da manches Mal in wenigen Worten einiges auf den Punkt, wo jeder damalige Leser sofort wusste, was er meint. Da heißt es, es war zur Zeit des Königs Herodes. Was war das für eine Zeit? Den damaligen Lesern, also auch schon die Menschen, die 40, 50 Jahre nach der Zeit des Herodes gelebt hatten, wussten ganz genau, so war das damals. Dieser eine Halbsatz genügt und sofort sind Erinnerungen wach geworden, Erzählungen aus der eigenen Biografie oder aus der der Väter und Mütter, die dann einem selber als Kind erzählt wurden. Ja, was war das für eine Zeit des Königs Herodes? Herodes der Große, es gibt zur Zeit später, als Jesus ans Kreuz geschlagen wird, da gibt es dann Herodes Antipas, das ist nochmal so ein anderer Herodes, das kann manchmal verwirren. Aber hier regiert Herodes der Große. Er regierte von 37 vor bis 4 nach Christus. Und er war eine unglaublich prägende Figur in der Geschichte Judäas. Herodes der Große, nur ein paar Schlagwörter, er war der größte Bauherr der Antike. Der größte Bauherr der Antike, dieser Mann. Er hat die Tempelanlage in Jerusalem hat er bauen lassen. Er hat Priester zuhauf, tausende Priester ausbilden lassen zu Steinmetzen und über Jahrzehnte diese Tempelanlage gebaut, die das größte Bauwerk das größte Bauwerk in der Antike war. Und das macht ihm unter anderem zum größten Bauherr der Antike. Also eine beeindruckende Figur. Und all das hat er getan, um auch der Bevölkerung irgendwie viel Gutes zu geben, um ihnen alle möglichen schöne Dinge natürlich zu präsentieren, um seine Beliebtheit zu steigern, weil er ein unglaublich unpopulärer Herrscher war. Herodes war ein Idumäer von der Abstammung her. Idumäer, man kennt das aus dem Alten Testament, vielleicht die Edomiter. Und die Idumäer waren dann so eine Entwicklung von den Edomitern. Es waren also keine Juden. Ein Nichtjude war zur Geburt Jesu König über Israel. Es gab eben 37 vor Christus, aber das war schon davor, gab es allerlei Unruhen. Das Römische Reich hatte Palästina schon eingenommen, es war schon eine Provinz, aber dann gab es wieder Unruhen. Das Partherreich kam und dann hat das Römische Reich ein bisschen die Vorherrschaft in Israel verloren gehabt. Und dann war so die Frage, was machen wir jetzt? Und viel in Israel, aristokratische Familien, Herrscherfamilien, die Geld haben gesagt, unsere Gelegenheit, wir bauen das Reich Israel wieder auf. Und Herodes damals, vermögender Mann, der hat sich von vornherein auf die Seite Roms geschlagen. Von vornherein, wo noch gar nicht klar war, wie wird denn das jetzt mit diesem kleinen Landstrich Israel aussehen. Und deswegen war er, als Rom das Ganze wieder eingenommen hat, war klar, der gehört zu uns, den setzen wir ein. Und da war ein Nichtjude, war König in Israel. Und das war allein das war bei den Menschen in Israel schon, boah, jetzt ist der König. Und dann gab es da natürlich in Jerusalem so allerlei Machtgeplänkel. Es gab ein aristokratischer Familienzweig, die sogenannten Hasmonäer. Das waren Aristokraten, das waren reiche Menschen, die stellten regelmäßig die obersten Priester und bestimmten, wie es im Land vorzugehen hat. Und die setzten, schon wie das seit einigen Jahren war, den hohen Priester ein, den obersten Mann, die religiöse Elite und Führerkraft im Land. Hasmonäer. Und weil die zur Zeit keinen Guten hatten, wie gesagt, es waren so ein bisschen Unruhen, haben die so einen 16-Jährigen eingesetzt und haben gesagt, ja komm, eine Frontfigur, aber egal, wir als Hasmonäer, wir bieten dem Herodes hier die Stirn, wir setzen einen hohen Priester ein und wir können hier genauso an den Hebeln der Macht rum entscheiden. Und Herodes, das ist ein Hund gewesen, ne? Der hat ihn eingeladen, ah, schön, dass du da bist, komm mal in mein Anwesen rein, schau dir mal meinen schönen Pool an, willst du ein bisschen baden, ist auch heiß. Und dann starb dieser junge 16-Jährige in einem Badeunfall. Also Herodes hat ihn kaltblütig ertränkt. Und hat dann eine riesige Zeremonie gefeiert, eine Beerdigung und hat Krokodilstränen geweint. Oh, der arme Junge ist, und dann konnte er da durch den Hasmonäern zeigen, nee, ich bin an der Macht. die macht mir niemand streitig. Wie das manchmal so ist, und man könnte so eine amerikanische Soap draus machen, verliebte Herodes sich. Und er verliebte sich in die Mariamne. Die Mariamne, das war eine Hasmonäerin. Es verliebte sich in eine, man müsste sagen, eigentlich Prinzessin von den Hasmonäern und heiratet die. Und alle hatten so kurz den Gedanken, ja gut, dann kann das ja irgendwie zusammenführen, aber das war es überhaupt nicht. Das war einfach eine Liebe, emotional, vom Herzen her. Politisch war das absolut getrennt. Aber Mariamne hatte sehr gute Kontakte zu Kleopatra. Also die Kleopatra aus Ägypten, die man aus Asterix und Obelix kennt. Und die hatte ja sehr gute Kontakte nach Rom. Also hat dann Herodes die Nachricht aus Rom bekommen, guck mal, dass du wieder einen Hasmonäer als Hohepriester einsetzt. Also, und so ging das hin und her. Und der hat sich gewundert, sag mal, so gute Kontakte haben die. Der Mann, der war zutiefst eifersüchtig. Es gibt zwei überlieferte Ereignisse, dass er außer Landes war. Er musste nach Rom auch hin und wieder und musste schauen, dass er seine Position stärkt. Und dann gibt es zwei überlieferte Ereignisse, wo er seinen Spitzeln in Jerusalem gesagt hat, wenn ich auf dieser Auslandsreise sterbe, bringt dir die Mariamne um. Es war so im Laufe seiner Regentschaft, die ja nicht kurz war, steigerte es sich, dass er jeder, der ihm gefährlich wurde, getötet hat. Dieser Mann war mit allen Wassern und auch allen Abwassern gewaschen, kaltblütig, hintergründig und paranoid. Er hat mit der Mariamne Kinder gekriegt, Söhne, und dann ist ihm klar geworden, Mariamne ist eine Jüdin, und es ist im Judentum so, die Kinder von Eltern, die kriegen die Abstammung der Frau. Das heißt, seine Söhne sind Juden, weil Mariamne Jüdin ist, eine Hasmonäerin. Also, wenn ich sterbe, Herodes, und einer meiner Söhne kommt an die Macht, den werden die Juden akzeptieren, mich nie, weil das sind ja Juden. Also brachte er auch seine Söhne um, Alexander und Aristobulus, und hat sie hingerichtet. Mariamne selber hat er auch in einem Eifersuchtsanfall hingerichtet. Und schon wenige Stunden nach der Hinrichtung gibt es in Überlieferung von Historikern, gibt es, dass er schreiend, weinend, brüllend durch seinen Palast gerannt ist und laut dem Namen Mariamne gerufen hat, weil er schon wieder bereut hat, was er doch gerade getan hat. Und das alles wurde zu einem regelrechtem Tyrannen. Keiner hat gewagt, die Stimme gegen ihn zu heben, und jeder, der nur ansatzweise an Macht bekam, irgendwie einen Einfluss bekam oder auch Beliebtheit beim Volk, den ließ er hinrichten und aus dem Weg schaffen. Er regiert. Und das war die Zeit des Königs Herodes. Und jedem war sofort klar. Also dieser Mann, der hatte Qualitäten in der Stufe von einem Adolf Hitler. Alles in sich festhalten, alles greifen. So langsam legte sich in Jerusalem das Leichentuch über die Stadt. Und in dieser Zeit, zur Zeit des Königs Herodes, kommen Magier oder Weisen oder auch Sterndeuter kommen. Das waren aus vermutlich dem Partherreich, das waren auch Astrokarten, die ihr Leben lang mit Sternforschung verbracht haben. Das waren wohlhabende Menschen, an denen kann man die Hand nicht anlegen. Du hättest einen internationalen Unfall, hättest du da heraufbeschworen. Die kommen an den Königshof in Jerusalem und stellen eine Frage, die sich zur Zeit des Königs Herodes niemand, nicht in der kleinsten Gasse und der dunkelsten Stunde der Nacht zu fragen getraut hätte. Wo ist der neugeborene König der Juden? Also, und da heißt es, wir haben seinen Stern im Aufgang gehen sehen, ein Fachbegriff der Astrologie und Astronomie war in der damaligen Zeit noch nicht getrennt. Ein Fachbegriff, das sind Fachleute. Wir sind gekommen, haben seinen Stern gesehen und wollen ihm anbeten, wollen vor ihm niederfallen. Und als der König Herodes das hörte, geriet er in Aufregung. Und jetzt ist klar, warum. Und ganz Jerusalem mit ihm. Und auch das ist klar, warum. Es sind dunkelste und düstere Zeiten, als dieser Stern aufgeht. Und die Frage ist, was gibt Zuversicht? Aber so dunkel und düster die Zeiten auch sind, da leuchtet ein Stern auf. In dieser Zeit leuchtet der Stern. Und da heißt es dann weiter in der Geschichte, und er, das ist Herodes, ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Und sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Das ist die aus dem Propheten Jesaja. Und dort heißt es ein Misszitat und auch aus zwei unterschiedlichen Propheten. Aber hier kommen die Weisen, sie werden geleitet von dem Stern. Und dann taucht die Frage auf, ja, ein König. Und was ist denn das für ein König? Herodes ist sofort in seiner Macht, ist er sofort angegriffen und sieht sich bedroht und will das natürlich klären. Wo ist der? Den muss man aus dem Weg schaffen. Aber doch kommt es bei dieser Klärung auch zu einer, nicht nur einer Klärung, wer ist das und wo finde ich ihn, zu einer qualitativen Klärung. Was ist das für ein König? Was können wir von dem erwarten? Von diesem neuen König. Und jetzt ist die Sache die, da muss man ein bisschen in der Sternkunde der damaligen Zeit auch den Finger hineintippen. Da kommen Magier, also Magos ist das griechische Wort hier im Original, also Weise, Sternkunde, auch Zauberer, aber das waren also Astronomen und Astrologen, so beides in einem, die sind aus dem Osten gekommen. Man vermutet aus Richtung Babylon, da gab es eine unglaublich gute astronomische Sternkunde. Jeden Stern, den man mit den Augen erblicken konnte, konnten die benennen und konnten die Bahn, den Verlauf benennen. Sie beobachteten den Sternhimmel akribisch und um daraus dann auch abzuleiten, was für eine Wirkung hat das für uns Menschen auf dieser Erde. Alle waren damals sterngläubig und glaubten, dass der Lauf der Sterne einen Einfluss auf unser Leben hatte. Und je heller und strahlender der Stern ist, der irgendwie deiner Geburt zugeordnet ist, desto heller und strahlender und länger wird auch dein Leben verlaufen. Und je mehr im Hintergrund und flackernder der Stern ist, der zur Zeit deiner Geburt halt im Aufgang war, desto weniger solltest du vom Leben erwarten. Und jetzt kam da ein Stern, da gibt es allerlei Vermutungen, aber das muss ich ausklammern, mega spannend. Aber er war hell und klar und leuchtend, dass diese Männer 1200 Kilometer sich auf den Weg gemacht haben, auf eine Reise, die 1200 Kilometer lang war, bis sie nach Jerusalem waren. 1200 Kilometer vor 2000 Jahren, das machte man auf dem Kamel. Ich weiß nicht, wer schon mal auf dem Kamel saß. Wie viele Minuten hast du durchgehalten? Diese Männer, du bist zwei Monate unterwegs auf dem Kamel. Du lebst von karger Nahrung und rationiertem Wasser durch die Wüste. Du schläfst auf dem Boden in irgendwelchen Zelten, aber du machst dich auf den Weg. Und dann ist klar, das ist nicht irgendwie ein Hobby. Diese Männer, sie haben sich auf den Weg gemacht. Und das nimmt man ernst. Und so nimmt Herodes es ernst. Auch er ist selbstverständlich sternengläubig, völlig klar. Es gibt Münzprägungen, die er hat prägen lassen, wo er drauf zu sehen ist als junges Kind. Kaiser ließen sich und Könige immer gern als jung und dynamisch und ewig jugendlich darstellen. Und Sterne um ihn herum. Er beherrscht den Sternenlauf oder ist in dem Gunst der Sterne. Und was für eine Qualität Herodes mitbringt, haben wir kurz betrachtet. Was für eine Qualität hat denn dieser König? Auffällig ist, dass es hier heißt Bethlehem. Bethlehem ist zur damaligen Zeit keine wichtige Stadt. Das ist ein Dorf. Es ist keine Provinzialstadt. Du gehst da nicht hin, da führt keine große Handelsstraße durch. Du hast da keine Größe. Du hast da Bethlehem, ich weiß gar nicht, hatte Bethlehem eine Stadtmauer? Aber wenn, also es war jetzt nicht so wichtig. Irgendwie ein Dörfle. Selbstverständlich gehst du, wenn du was erwartest, nach Jerusalem. Aber Bethlehem. Aber hier taucht etwas auf. Jeder Jude war klar, aus Bethlehem, da kam der König David. Aus der alten Zeit. Der König David, der in seiner Jugendzeit ein Hirte war. Und so ist dieser Vers ein Versprechen. Ein Versprechen, den man in der Bibel findet. Gott wird sein Volk weiden. Er wird sein Volk weiden wie in der alten Zeit. Er wird ihnen Heimat geben. Er wird ihnen Ruhe geben. Er wird sein Volk weiden wie in der alten Zeit, damit es seinem Volk gut geht. Und dieser König, er hat es nicht nötig, in der Hoheit in Jerusalem oder sonst wo geboren zu werden. Dieser König, er erniedrigt sich. Er nimmt den unteren Platz ein. Dem geht es nicht um Hoheit. Dieser König will nah bei uns Menschen sein. Er will nah bei allen denen sein, die am Boden da niederliegen. Und deshalb erniedrigt sich dieser König, um von dort aus alle seine Menschen zu weiden. Es ist ein Versprechen, aber Gott erinnert sich an seine Versprechen. So sehr kannst du nicht am Boden liegen, dass dieser König dich nicht aufrichten könnte. So dunkel kann es nicht sein, als dass Gott dennoch einen Stern leuchten lässt. Und darauf rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und wollte von ihnen genau erfahren, wann der Stern erschienen sei. Und er schickte sie nach Bethlehem mit den Worten: Geht und forscht nach dem Kind. Sobald ihr es gefunden habt, meldet es mir, damit auch ich hingehen und ihm huldigen kann. Herodes bekommt es mit der Angst zu tun. Aber spannend ist dieses Wort, das Herodes hier selber aufgreift. Und das haben schon die Sterndeuter gesagt, als sie da ganz frisch in Jerusalem waren. Wo ist der neugeborene König der Juden, dass wir ihm huldigen können, dass wir ihn anbeten können, dass wir uns vor ihm niederknien können? Das ist die Frage, ja, wem gebührt Anbetung? Wem gebührt Anbetung? Wem gebührt die Ehre? Wer ist es wert, dass wir ihn in den Fokus nehmen? Und da heißt es dann eben in diesem Vers zuvor, Gott erweidet sein Volk. Er gibt einen König, der all denen, die Angst haben, Frieden gibt. Er gibt denen, die müde sind, gibt er Kraft. Den Erschöpften Ruhe, den Verletzten Heilung. Den Heimatlosen gibt er ein Zuhause. Und die Ausgegrenzten, die umarmt er. Das ist der König. So einem König gebührt Ehre. So einem Herrscher und Machthaber gebührt es, dass man sich an ihm ausrichtet. Die Ehre, sie gebührt Gott. Der Gott, der nicht in der Hoheit bleibt für sich allein, sondern der Gott, der sich erbarmt. Und dieser Gott, der ist in Bethlehem geboren, Mensch geworden, und er muss man kann das jetzt so dichterisch sagen, dann muss die ganze Schöpfung sagen, das hat doch eine Reaktion auf uns. Und ein Stern leuchtet auf. Und die Weisen, die sehen diesen Stern, die entdecken ihn. Und auf das Wort des Königs hin machten sie sich auf den Weg. Und siehe da, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, überkamen sie große Freude. Und sie gingen ins Haus hinein und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie fielen vor ihm nieder und huldigten ihm, öffneten ihre Schatztruhen und brachten ihm Geschenke dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Weil aber ein Traum sie angewiesen hatte, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg heim in ihr Land. Der Stern leuchtet und diese Weisen entdecken ihn. 1200 Kilometer entfernt von diesem Ort entdecken sie den Stern und beschäftigen sich damit und sagen, das muss ein Stern eines Königs sein. Gott lässt seinen Stern leuchten. Gott lässt sein Licht leuchten. Und diese Männer sehen das Licht. Diese Männer entdecken das Licht. Und sie machen sich auf den Weg. Sie brechen auf. Sie werden zu Entdeckern. Und das ist nicht so ein kurzer Besuch, den du mal abstattest und sagst, das ist jetzt aber spannend, da könnte Gott etwas vorhaben. Da könnte Wichtiges oder Entscheidendes sein. Ich klinke mich da mal rein. Ich schaue mir das mal kurz an und dann mal gucken, was das mit mir macht. Diese Männer, die sagen, das hat so eine Wirkung, das hat so eine Kraft, die lassen sich darauf ein. 2 Monate sind sie unterwegs. Über diese hunderte Kilometer brechen sie auf. Und was sie leitet, ist eine Entdeckerlust, eine Sehnsucht. Sie sind neugierig. Was könnte da werden? Sie sind Entdecker und sagen, da könnte etwas entstehen. Etwas, das ganz neu ist. Da könnte ein König kommen, der etwas ganz Besonderes bringt. Den müssen wir sehen. Den müssen wir entdecken. Und so entdecken diese Weisen es. Und sie machen sich auf den Weg. Und es ist ein Mut, sich dem zu stellen, wo wirkt Gott. Das braucht Mut, sich dem Wirken Gottes zu stellen. Es braucht aber auch eine Sehnsucht nach Gottes Wirken. Man könnte jetzt viel fragen, was ist da wunderhaft und wunderbar an dieser Geschichte? Und da kann man sich über vieles wundern. Aber für mich, wo ich sich da wundere, ich mich am allermeisten, ist diese Weisen, sie kommen nach Jerusalem alleine und sie gehen aus Jerusalem alleine. Sie ziehen ihren Weg fort von Jerusalem nach Bethlehem allein. Niemand kommt mit. Niemand lässt sich anstecken von der Sehnsucht, von der Abenteuerlust, von der Neugierde. Niemand ist bereit auszubrechen oder mal sich zu unterbrechen und zu sagen, da könnte jetzt etwas, ich will mal meinen gewohnten Altlauf, will ich mal ausbrechen und will mal schauen, was hat Gott eigentlich vorbereitet. Hier könnte Gott wirken. Ich will mich auf den Weg machen. Ich will die Augen offen halten. Ich will mal sensibel sein für Gott, wo bist du am Wirken? Und dann will ich ein Teil davon sein. Bist du wieder dabei, eins deiner alten Versprechen einzulösen? Bist du wieder dabei, den Hirtenstab in die Hand zu nehmen, um zu trösten, um zu nähren, um zu weiden? Dann will ich ein Teil davon sein. Ich will es mindestens sehen. Ich will es entdecken. Ich will irgendwie dabei sein. Und ganz ehrlich, Gott, wenn das so ist, dann will ich vor dir auf die Knie. Denn dann veränderst du wieder die Welt. Und so sind diese Weisen, sie sind Entdecker. Und das möchte ich noch uns mitgeben. Was gibt uns Zuversicht? Die Zuversicht, die gibt uns Gott. Es gibt kein Dunkel, das so dunkel wäre, dass Gott nicht dennoch sein Licht leuchten lässt. Und das gilt es zu entdecken. Und so stellen sich Entdecker dem Dunkel. Stellt euch dem Dunkel. Beschäftigt euch mit dem, was in unserer Welt geschieht. Beschäftigt euch auch mit dem, wo ihr sagt, das ist aber anstrengend. Das kostet mich Kraft. Da muss ich ja Energie investieren. Beschäftige dich mit dem Dunkel, denn dort wirkt Gott. Dort ist er am Wirken. Entdecker reisen gemeinsam. Es ist so gut, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Sei nicht allein unterwegs und bleib nicht alleine, sondern dieses gemeinsame Unterwegssein und auch das gemeinsame Beten. Im gemeinsamen Beten entfaltet sich eine Kraft, die Kraft Gottes, die das Dunkel verändert. Und so lassen sich Entdecker leiten. Der Stern, der nahm das Leben dieser Weisen ein. Und doch kamen sie mit dem Stern nicht ans Ziel. Sie brauchten das Wort Gottes. Und als sie das Kind sahen, war der Stern nicht mehr wichtig, sondern nur noch das Kind Jesus. Und dennoch leuchtet der Stern. Ich würde noch gerne ein Gebet sprechen. Und ich will beten, dass wir Entdecker werden, um Gottes Stern zu sehen. Lasst euch nicht täuschen. Er hat sein Licht in diese Welt gegeben und es leuchtet. Jesus, und so danke ich dir, dass du das Licht der Welt bist. Ich danke dir, dass du heller leuchtest als alle Dunkelheit. Ich danke dir, dass es da noch nicht einmal einen Kampf gibt, sondern feststeht, wenn du hineinsprichst, dann entfaltet dein Wort alle Wirkung. Wenn du auftrittst, dann leuchtet es und wir erleben, du bist und bleibst der Gott, der du schon immer warst. Treu, zuverlässig, aber auch voller Erbarmen, voller Liebe und ganz nah bei uns. Und so bitte ich dich, Herr, lass uns sensibel sein, lass uns Entdecker sein für dein Licht. Wo bist du am Wirken? Wir wollen von dir, Herr, Zuversicht bekommen. Und so möchte ich alle unter uns ins Gebet in besonderer Weise einschließen, die sagen, ich brauche diese Zuversicht. Ich spüre, wie das Dunkel irgendwie auch mich umschließt und wie ich den Kopf da nicht mehr frei bekomme, wie die Unruhe in mir stark und groß wird, wo auch immer sie herkommen mag. Da möchte ich vor allem auch dich segnen. Und Herr, du siehst, wer sich angesprochen fühlt. Du siehst, bei wem die Fragen größer sind als die Orientierung. Du siehst, wer müde ist, erschöpft ist. Lass dein Licht leuchten und strahl hinein. Umarme ganz neu. Amen.